Hier ist die Lebenshilfe bei Radio Horeb, Ihre Sendung, in der wir aktuelle Themen auf den Tisch bringen und in der Sie Ihre Fragen und Erfahrungen mit einbringen können. Ich bin Bodo Klose und ich begrüße Sie aus dem Radio Horeb Studio in Ravensburg. Mann, bin ich fertig. Ah, sowas von müde und es wird und wird nicht besser. Fühlen Sie sich manchmal auch so? Oder vielleicht sogar dauerhaft? Vielleicht ist es ja das Alter. Oder die Frühjahrsmüdigkeit. Oder eine verschleppte Grippe. Vielleicht ist es aber auch ein Erschöpfungssyndrom. Vor ein paar Wochen hörte ich eine Mutter von drei Kindern, das kleinste ist noch ein Baby, sagen: Mensch, wenn das so weitergeht, ich glaube, ich bin nah am Burnout. Eine junge Mutter. Ihr Mann hat nichts gesagt. Und bei ihm hatte ich vielmehr noch den Eindruck, dass er sehr erschöpft ist. Aber kann man hier schon von einem Erschöpfungssyndrom sprechen? Und ab wann ist es chronisch? Das ist unser heutiges Thema in der Lebenshilfe, das chronische Erschöpfungssyndrom. Wir sprechen darüber, was das eigentlich ist, wo Ursachen liegen können und wie Menschen mit einem chronischen Erschöpfungssyndrom geholfen werden kann. Sie können dann im Verlauf der Sendung wieder Ihre Fragen stellen oder Ihre Erfahrungen mit einbringen. Unser Gesprächsgast heute ist Professor Dr. Wolfgang Huber, der uns aus Wiblingen bei Heidelberg zugeschaltet ist. Grüß Gott, Professor Huber.
Guten Morgen.
Ich darf Sie unseren Hörern und Hörern vorstellen. Sie sind Arzt für Innere Medizin. Sie sind Nephrologe, das ist der Bereich der Nierenheilkunde. Und Sie sind Umweltmediziner.
Ja.
Sie waren ab 1974 als Facharzt tätig, ab 1986 waren Sie auch Professor dort an der Medizinischen Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg.
Ja.
Und Sie haben dann auch in eine Abteilung geleitet in der Rehabilitationsklinik Heidelberg-Wieblingen des Kurpfalz-Krankenhauses.
So ist es, ja.
Seit 1995 sind Sie als Umweltmediziner tätig und Sie haben seit 1998 das auch als Privatpraxis für Umweltmedizin.
Ja.
Zudem noch ein paar Dinge, die Sie sonst machen. Sie sind Vorstandsmitglied des Deutschen Berufsverbandes der Umweltmediziner.
Das ist richtig.
Stellvertretender Vorsitzender der Arbeiterwohlfahrt des Kreisverbandes Heidelberg.
Auch das ist richtig.
Und last but not least, Vorstandsmitglied der Akademie für Ältere in Heidelberg.
Ja, das ist richtig.
Also wenn wir nochmal Ihre medizinischen Schwerpunkte, die ja für die heutige Sendung auch wichtig sind, anschauen. Die liegen in dem Bereich der inneren Erkrankungen, wie zum Beispiel Nierenkrankheiten, Hochdruck, Diabetes mellitus Typ 1 und 2, sowie chronische Entzündungserkrankungen.
Ja. Schwerpunktmäßig arbeite ich heute über umweltbedingte Erkrankungen.
Heute im Bereich der Umweltmedizin, da würde ich Sie auch gleich fragen, Herr Professor Huber, was ist eigentlich ein Umweltmediziner?
Ja, das ist eine Spezialausbildung, die man nach dem Facharzt, in der Regel nach dem Facharzt oder auch sehr viel später, ich habe es mit sehr viel höherem Alter, diese Ausbildung gemacht. Und die befasst sich insbesondere mit der Frage von Schadstoffbelastung, viralen Belastungen und chronischen Erkrankungen. Also ich meine beispielsweise Pestizidbelastung, Lösungsmittelbelastungen und auch hier viralen Belastungen, die, mit denen wir heute zu tun haben.
Also Außenwirkungen, die auf den Menschen von der Natur her einwirken?
In der Regel sind es eben chronische Erkrankungen, nicht akute Erkrankungen, die gibt es auch, aber sie sind nachrangig.
Heute sprechen wir über das chronische Erschöpfungssyndrom. Ja. Wir werden sehr vertiefen, aber was ist es eigentlich in ein paar knappen Worten?
Das ist eine Erkrankung, wo die Patienten oder die Betroffenen sich nicht mehr erholen. Und zwar ist es sehr klar definiert. Es muss mindestens in der Regel nach einer Viruserkrankung ein halbes Jahr anhalten, bevor man vom chronischen Erschöpfungssyndrom sprechen kann. Als nicht jemand, der 6 Wochen nach einer Grippe sich nicht erholt hat, das ist noch lange kein chronisches Erschöpfungssyndrom, sondern in der Regel, also nicht in der Regel definitionsgemäß ein halbes Jahr eine Leistungsfähigkeit, die unter der bisherigen Leistungsfähigkeit liegt, und zwar unter 50% der früheren Leistungsfähigkeit.
Also das sind so Messkriterien, wo man das,
das
einschätzen
die
kann?
Die Definitionskriterien, mit denen wir zu tun haben.
Mhm. Das bedeutet, ich fühle mich vielleicht erschöpft, aber das ist noch keine chronische Krankheit.
Das ist noch lange nicht ein chronisches Erschöpfungssyndrom. Also ich habe es ja gerade eben gesagt, in der Regel besteht eine Virusbelastung und von der erhole ich mich nicht. Also um es plastisch zu machen, es ist wie ein Zustand nach einer Dauergrippe, aber von der ich mich nicht erhole und wo ich also auch erhebliche Beschwerden habe im Sinne von Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, Konzentrationsminderung, auch kardial, auch Herzbeschwerden, Kreislaufbeschwerden und neurologische Beschwerden. Also Konzentrationsminderung ist sehr wichtig. Und ich erhole mich einfach nicht. Und das muss abgeklärt werden. Und da gibt es eben dieses Problem, ist ja aktuell.
Und darüber wollen wir heute sprechen.
Ja.
Ein Mensch erholt sich nicht mehr über eine Dauer von 6 Monaten. Er ist wirklich gemindert einsatzfähig und man versucht es dann auch irgendwie zu messen. Ich meine, 50% ist ein bisschen schwierig zu messen von dem, was ich sonst tue.
Ja, das ist so die Schätzung. Wir lassen ja die Patienten die Leistungsfähigkeit einstufen. Man kann das auch messen, labordiagnostisch. Da gibt es eine ganze Reihe von Parametern, die zur notwendigen Objektivierung beitragen.
Kommen wir auf
Aber
die
wie
Umwelt
gesagt,
zu sprechen,
ja,
weil wir
jeder
da auch
kann
eine
eine
Brücke
Brücke
schließen.
schließen.
Also
Einerseits
einerseits kann
kann
ich
ich mir
mir vielleicht
vielleicht
einen
einen
Grippevirus
Grippevirus
einfangen,
einfangen,
das
das
haben
haben
Sie
Sie
schon
schon
angesprochen.
angesprochen.
Andererseits
Andererseits
könnten
könnten
es
es
Pestizide
Pestizide
sein.
sein.
Sie
Sie
sind
sind
auch
auch
Fachgutachter
Fachgutachter
für
für
Holzschutzmittel.
Holzschutzmittel.
Sie
Sie
kennen
kennen
sich
sich
da
da
auch
auch
recht
recht
gut
gut
aus,
aus,
dass
dass
also
also
in
in
dem
dem
Bereich
Bereich
dieser
dieser
Schutzmittel
Schutzmittel
auch
auch
Gifte
Gifte
drin
drin
sind,
sind,
Pestizide.
Pestizide.
Wie
Wie
können
können
die
die
den
den
Menschen
Menschen
beeinflussen,
beeinflussen,
sodass
sodass
es
es
insgesamt
insgesamt
sogar
sogar
zu
zu
einer
einer
chronischen
chronischen
Erkrankung
Erkrankung
kommt?
kommt?
Also
Also
die
die
führen
führen
zu
zu
chronischen
chronischen
Entzündungsreaktionen.
Entzündungsreaktionen.
Also
Also
ich
ich
war
war
Fachgutachter
Fachgutachter
im
im
Holzschutzmittelprozess 1993 und da habe ich festgestellt, dass die holzschutzmittelbelasteten Patienten eine Einschränkung der Immunabwehr lag, also eine vermehrte Infektionsanfälligkeit hatten. Und das habe ich in diesen Untersuchungen, in eigenen Untersuchungen gemeinsam mit einigen anderen Institutionen nachgewiesen. Also dieses Holzschutzmittel können auch, aber es ist nicht in der Regel, können auch zu einer chronischen Erschöpfung führen. Aber lassen Sie mich nochmal konzentrieren. In der Mehrzahl der Krankheiten sind es chronisch virale Infekte, die im Vorfeld dieser chronischen Erschöpfung nachgewiesen werden. Zuerst würde man ja jetzt denken, es kann auch am Schlafmangel liegen. Ich habe hier mal ein schönes Zitat aus Leonce und Lena von Georg Büchner. Da sagt die Lena: Der müde Leib findet ein Schlafkissen überall, doch wenn der Geist müde ist, wo soll er ruhen?
Ja, und da muss eben auch gesagt werden, dass der Tagesablauf von diesen Patienten sehr verändert ist. Sie wollen eigentlich sagen, dass sie stehen um 7 Uhr auf, wie immer. Um 9 Uhr wollen sie sich schon wieder hinlegen oder sie wollen sich, fast alle, die akut erkrankt sind, versuchen sich nachmittags hinzulegen. Und der Schlaf ist einfach unausgewogen. Es gibt zigmal die Situation, dass sie die ganze Nacht durch wach sind und trotzdem ständig chronisch müde sind. Also das ist einer der Leitsymptome sogar.
Also neben Kopfschmerzen, Körperschmerzen auch wirklich eine Schlaflosigkeit, die mit einer dauerhaften Erschöpfung einhergeht.
Ja, also Schlafstörungen sind also ein sehr wichtiges Symptom und auch die Konzentrationsminderung ist ein sehr wichtiges Symptom, beispielsweise Kurzzeitgedächtnisprobleme. Ich frage dann immer, und da gibt es auch einen Fassungsbogen, wo man nachfragen kann, wie können Sie sich an etwas erinnern oder brauchen Sie viele Zettel? Und brauchten Sie die früher die Zettel nicht? Oft wird mir einfach gesagt, ja, ich schreibe mir, muss mir alles aufschreiben, das war vor kurzem oder vor dem Beginn der Erkrankung überhaupt nicht erforderlich. Und nicht zu vergessen, es gibt eben auch Herzrhythmusstörungen, es gibt Herzrhyagen und es gibt sehr, sehr häufig auch Reizdarmbeschwerden, also Beschwerden, Nahrungsmittelunverträglichkeit, Reizdarm bis hin zum häufigen Wasserlassen. Das sind alles Symptome, die damit zu tun haben. Und eine verschobene Temperatur, die Tagesrhythmus mit Rhythmik der Körpertemperatur ist auch oft verändert. Und ich beobachte also beim akuten Zustand auch sehr häufig geschwollene Lymphknoten, die dann, wenn die Entzündung wieder vorbeigeht, sich zurückgebildet haben.
Einfach nochmal zur Sicherheit zum Verständnis. Also wenn ein junger Vater, der einfach nicht zum Schlafen kommt, weil er nachts immer aufstehen muss und tagsüber arbeiten, wenn der sich wirklich erschöpft fühlt, auch über längere Dauer, da kann es wahrscheinlich einfach helfen, wenn er wirklich mal zur Ruhe kommt und mal richtig, richtig
Also
ausschläft.
das ist ja das sogenannte Burnout, das ich gerade eben beschreiben will. Also ein Vater, der der seine Kinder versorgt und zwei oder drei Kleinkinder hat und mit seiner Frau gemeinsam, ja, der ist erschöpft, das nennt sich dann eben Burnout. Aber da, bei diesem Burnout, ist eben keine Virusbelastung nachweisbar im Vorfeld. Oder zumindest nicht langfristig. Und es dauert auch, der Betreffende kann sich auch sehr viel kurzfristiger erholen, also mal 14 Tage dann ausspannen oder das ist ne. Er muss einfach seine Arbeitssituation umstellen. Er muss vielleicht auch mal sagen, nein, das kann ich nicht leisten.
Okay. Und natürlich, wenn ein Burnout fortgeschritten ist, dann geht es nicht mehr so einfach. Dann braucht man auch klinische Betreuung und muss wirklich zur Ruhe kommen. Das geht ja dann über mehrere Monate auch.
Ja, Burnout ist aber nicht ein Erschöpfungssyndrom.
Genau.
Da habe ich eben sehr klar, es gibt die Ursache. Ich meine, wissenschaftlich ist nicht alles bewiesen, das muss man ganz klar sagen. Aber in der Regel ist eben eine ausgesprochene virale Belastung im Vorfeld. Einige reagieren eben, einigen vielen passiert gar nichts, aber einige reagieren darauf und es gibt eine Dysbalance des Immunsystems und das, wie die Kausalität beschaffen ist, also wie der Zusammenhang ist, das ist auch in der wissenschaftlichen Diskussion und nicht abgeschlossen. Aber die Virusbelastung wird eigentlich kaum mehr in Frage gestellt.
Sie kennen sich auch im Bereich der Impfungen gut aus. Gibt es da auch eventuell eine Brücke, dass hier eine chronische Erkrankung des Erschöpfungssyndroms durch eine Impfung zustande kommen kann?
Es gibt Einzelfälle, ja, die gibt es. Und zwar in der Regel dann, wenn geimpft wird in eine verminderte Abwehrlage. Dann kann es ebenfalls zum Erschöpfungssyndrom. Aber das ist nicht die Regel, das sind die Ausnahmen.
Man sollte
Es
fit
gibt
sein, wenn man
Menschen,
zur Impfung geht.
das
Und
ist, sollte, muss man fit sein. Ich bin kein Impfgegner, aber ich bin jemand, der sehr genau hinguckt. Ich sage dann Impfung, wenn man in stabilen Zustand ist, ein geschwächtes Immunsystem, das ist hochsensibel auf Impfung. Deswegen sage ich in einer stabilen Situation impfen. Aber in der Hierarchie, in der Rangfolge ist der Impfschaden in diesem Zusammenhang nicht im Vordergrund stehend, sondern nachrangig.
Okay, das ist eine
Also
kleine
dann ist
Zahl.
eindeutig, ich sehe, wenn die Patienten zu mir reinkommen in meine Praxis, dann sehe ich insbesondere eben im Vorfeld die Virusbelastung. Und besonders sehe ich also den Epstein-Barr-Virus, den Herpesvirus und auch zunehmend häufiger die Borreliose hier im süddeutschen Raum.
Also weniger der Grippevirus, wo man dann sagt, man geht zur Grippeschutzimpfung im Herbst und versucht, oder im Frühjahr, weiß ich auch nicht, wann das genau am besten ist. Das ist eher weniger wahrscheinlich, dass man durch eine
Eine
Grippeschutzimpfung.
Grippeschutzimpfung, die sollte in eine Phase hinein erfolgen, ohne das jetzt irgendwo im Detail zu werten, wo eben kein Infekt und kein chronischer Infekt besteht und wo man beispielsweise nicht gerade eben eine Virusgrippe hinter sich hat oder mittendrin ist.
Sie haben den Herpesvirus angesprochen.
Ja.
Das ist ja, wenn sich auf dem Mund so Luftbläschen
Ja.
bilden und normalerweise behandelt man das dann mit einer Salbe.
Ja, das kann man ja weiterhin machen, aber danach, wir sehen bei vielen der Patienten eben auch nachher einen Zustand nach Herpesvirusbelastung. Warum der eine jetzt erkrankt und der andere nicht erkrankt, das ist auch wissenschaftlich nicht endgültig abgeschlossen. Es hängt sicher mit der genetischen Disposition, also mit der Genetik, die wir von unseren Eltern und Großeltern mitgenommen haben, gebracht haben, mit ab. Also es ist einfach so, dass die wesentliche Teil der Bevölkerung einen Virusinfekt vollkommen ohne Probleme aushält und dass er bei einem gewissen Teil dieses chronische Erschöpfungssyndrom eben auftritt. Also es gibt auch da in den USA ist man ja da zuerst auf diese Idee gekommen. Da hat man eben Epidemien nach Virusbelastungen gesehen und das schon in den 30er Jahren, 1930 bis 1950. Erst seit neuester Zeit ist man eigentlich sehr viel aufmerksamer geworden. Das hat man damals alles noch so mitlaufen lassen. Nannte sich myalgische Enzephalopathie. Der Begriff läuft eben auch sehr häufig. Aber in den USA wurde man da zuerst aufmerksam.
Das heißt also, Es ist ein bisschen abhängig von meiner Immunlage, wie stabil mein Immunsystem ist. Und ich denke mal, solche Faktoren, wir sind ein ganzheitliches Wesen, wie psychologische Faktoren, Stress, Depressionssituationen, depressive Stimmungen, die können da ja auch das Ganze mit beeinflussen.
Also da in diesem Punkt bin ich sehr vorsichtig, weil sehr viele Kollegen auch der Meinung ist, wäre es eine psychische Krankheit. Ich sage ausgesprochen, ich sehe in der Regel eben nicht die psychische Krankheit als zunächst im Vordergrund stehend, sondern ich sehe die virale Belastung als im Vordergrund stehend. Ich beobachte also auch bei meinen Patienten, die ich untersuche, sehr häufig erhöhte Entzündungswerte, die man objektivieren kann, also die für einen Bug, für eine virale Belastung sprechen. Und die Depression ist für mich eine Folge der chronischen Belastung, also die reaktive Depression. Aber sie, beide Krankheiten, beide Erkrankungen sind nah beieinander, Henne und Ei. Darüber wird im Gutachterwesen sehr gestritten. Ist es eine Depression? Ist es eine Virusbelastung? Ich vertrete auch meinen sehr praktischen Erfahrungen. Ich sehe fast jeden Tag einen Patienten oder Patienten, die diese fast immer eine Virusbelastung im Hintergrund. Also da
Also,
habe ich mich festgelegt. Nicht, dass ich sage, die Depression ist ausgeschlossen, sondern sie folgt.
sie folgt daraus, Sie sind also ich habe mal ein Zitat gelesen, dass Sie sagen, das Syndrom ist eine systemische Entzündungserkrankung,
Genau das,
bei der
genau.
Stoffwechsel und Energieversorgung der Zellen aus dem Gleichgewicht geraten. Können Sie das vielleicht noch ein bisschen erklären?
Ja,
Was bedeutet das?
also ich beobachte, wenn man das jetzt banal ausdrückt, die Batteriezelle hat eine Minderfunktion. Man kann das Adenosintriphosphat, das ist ein Fachbegriff, der für die Funktionsfähigkeit der Mitochondrien in der Zelle ist, das ist bei einem Großteil der Patienten eben deutlich vermindert. Und das kann man auch messen. Das kann man seit einiger Zeit messen. Versuche es immer zu messen, damit ich da eine Objektivierung habe. Und ich beobachte eben bei der Mehrzahl dieser Patienten gleichzeitig eine Erhöhung von Entzündungswerten, nicht der bakteriellen, sondern der viralen Art. Und das ist für mich ein Indikator. Und zusätzlich, der Fachbegriff heißt TNF-Alpha. Aber man kann auch Veränderungen noch der Hirnschrankeneiweiße feststellen. Auch die sind sehr häufig betroffen und erhöht, nicht in der Regel, aber sehr häufig. Und was man eben auch noch beobachtet, ist eine Serotoninverminderung, die im Rahmen der Entzündung, das Serotonin sinkt ab. Und das ist für mich auch so ein Indikator, damit sinkt auch der Antrieb und die Leistungsbereitschaft. Und das kann man versuchen, medikamentös zu korrigieren. Und je höher die Entzündungsaktivität, desto niedriger ist diese Funktionsfähigkeit der Batteriezelle, also der Mitochondrienaktivität oder fachlich gesprochen des Adenosintriphosphat. Das kann man also ganz klar nachweisen. Und es gibt also eine eindeutige Beziehung zwischen der Funktionsfähigkeit der Zellen und der Höhe der Entzündungsparameter. Das Adenosintriphosphat ist umso niedriger, je höher die Entzündungswerte sind. Das sind die Beobachtungen, die ich gemeinsam mit mehreren anderen Kollegen derzeit mache und wo ich einfach meine, dass es genügend objektivierende Parameter gibt, um diese Krankheit eben auch als organmedizinische Erkrankung einzugliedern.
Sagt Professor Dr. Wolfgang Huber. Mit ihm sprechen wir heute über das chronische Erschöpfungssyndrom hier in der Lebenshilfe. Dazu nach einer Musikpause gleich mehr. Dann werden wir mit ihm darüber sprechen, wie man dieses chronische Erschöpfungssyndrom erkennen und auch behandeln kann. Sie hören Radio Horeb, Ihre christliche Stimme. Heute geht es bei der Lebenshilfe um eine Krankheit, die sich das chronische Erschöpfungssyndrom nennt. Ich bin Bodo Klose und ich bin im Gespräch mit dem Internisten, Nephrologen und Umweltmediziner Professor Dr. Wolfgang Huber. Professor Huber, wie erkennt man denn nun dieses chronische Erschöpfungssyndrom? Wie können Sie das diagnostizieren?
Also es ist eine Ausschlussdiagnostik. Muss eigentlich immer geklärt werden, ist dahinter ein beispielsweise chronische Krankheit im Sinne von rheumatischen Formenkreis oder ist eine gastrointestinale Störung noch dabei oder ist
Was ist eine
also
gastrointestinale Störung?
Magen-Darm-Störung oder ist ein Tumor dahinter? Also erst es gehört also die wirklich die saubere internistische Diagnostik mit dazu. Und sehr häufig wird man eben bei dieser Diagnostik keine wesentlich erhöhten Werte finden, es sei denn, man sucht dann sehr gezielt. Und diese gezielte Diagnostik heißt, ich gucke nach insbesondere eben nach Entzündungswerten und ich gucke nach der Hirnschranke dazu und da werde ich in der Regel bei diesen Patienten sehr wohlfündig. Also da kann man eigentlich sagen, aha, muss man auch nochmal abklären, ist eine bakterielle Entzündung dahinter. Das geht sehr relativ gut zu machen. Das nennt sich fachlich gesehen das C-reaktive Protein. Da weiß ich, da ist auch was Bakterielles dahinter. Es müssen auch die Zähne abgeklärt werden, weil da sehr häufig hinter den Zähnen auch sich chronischen Härte befinden und die ebenfalls zu dieser Erschöpfung beitragen. Also das ist ein Stück Ausschlussdiagnostik gehört zunächst mal dazu.
Wenn Sie die Zähne ansprechen, das ist auch immer noch das Thema mit den Amalgamfüllungen, oder?
Das ist ausgesprochen ein Thema, die Amalgamfüllungen. Ja, jetzt fängt natürlich die Diskussion, wollte ich heute nicht führen. Aber ich kann natürlich sagen, ich sehe sehr häufig zwei Ursachen in der Chemie bei chronischem Erschöpfungssyndrom: A, die Holzschutzmittel, B, Amalgamfüllungen. Aber kommt ja auch darauf an, der eine verträgt sie, der andere verträgt sie nicht. Also die Diskussion ist ein eigenes Thema für sich und sehr hart zu führen, weil Amalgam meiner Ansicht nach eine Dauerschädigung des Gehirns mit verursachen kann. Darüber wird gestritten. Einige sehen das ganz anders und sagen, es würde das nicht ausmachen. Nach meinen Erfahrungen ist es sehr wohl sehr ernstes Thema.
Okay, wir waren
Aber
jetzt aber beim Thema, wie man es erkennen kann und diagnostizieren und wie man dann auch den Patienten helfen kann.
Also ich sagte eben ganz klar, man kann diese Entzündungswerte und die viralen Belastungen messen. Das ist objektivierbar. Und da komme ich in der Regel ganz sehr, sehr viel weiter. Und ich kann auch beispielsweise auch Untersuchungen der Durchblutung des Gehirns veranlassen. Das nennt sich PET-Untersuchung. Das ist nicht ganz billig, aber ich kann aus der Symptomatik schon ableiten, ob die hier und aus diesen labordiagnostischen Werten, ob ein chronisches Erschöpfungssyndrom vorliegt, ja oder nein. Und dann kommt natürlich die Frage der Therapie. Und da muss ich also sehr nüchtern sagen, wir haben keine abgeschlossene Therapievorschläge. Das ist noch nicht validiert. Das wird auch sehr schwierig sein, weil genetische Disposition, also die Genetik, warum verstreckt der eine, warum spricht das Medikament bei dem einen an oder nicht? Es gibt aber so ein paar Regeln, nach denen man das schon versuchen kann. Also nach den Kongressen, die wir haben, reden wir davon, dass man bei etwa 70% eine wesentliche Besserung, aber nicht eine Heilung gleich erzielen kann, obwohl es die Heilung durchaus gibt. Aber die völlige Heilung sehe ich in der Regel erst nach Jahren. Und es ist auch mir ganz wichtig, darauf hinzuweisen, dass eine Dauerheilung in der Regel auch oft erst nach 2 Jahren eintritt. Und es auch Fälle gibt, eben, die habe ich vorhin, die muss man erwähnen, wo eine Heilung weitgehend ausbleibt. Sie sind aber in der Minderzahl. Also eine Besserung kann man doch erzielen.
Können Sie da ein Beispiel nennen aus Ihrer Praxis? Einmal jemand, der gesund wurde, dass man sich einfach noch besser vorstellen könnte, und
Ja,
jemand, der es eben, der nicht gesund wurde.
ich stelle mir gerade eben eine Lehrerin, die einen Epstein-Barr-Virus hatte und ein Herpesvirus und die sich nach einem halben Jahr eben tatsächlich nicht erholte und die dann also auch, der ich dann versucht habe mit Glutation, das ist ein Antioxidans, die sozusagen die Batteriezelle wieder aufzufüllen und mit Vitamin B1 und B6 und Alpha-Liponsäure und diese Frau ist nach 2 Jahren eigentlich nicht eigentlich so, die Werte sind wieder unten, die Entzündungswerte sind völlig normalisiert. Das Serotonin, das während der akuten Entzündung sehr stark abgefallen war, hat sich in der Normalbahn in der Zwischenzeit wieder voll normalisiert und diese Frau ist in der Lage, voll ihren Unterricht zu leisten. Was sie in der Zwischenzeit macht, sie achtet besser, sie geht rechtzeitig ins Bett. Sie war jemand, der sich sehr überfordert hat und die jetzt also einfach sich mal nachmittags eine Stunde Ruhe gönnt. Also das ist ein sehr gelungenes Beispiel, wo ich mich auch richtig freue, wenn ich die Person sehe, weil sie auch sehr dankbar ist, dass mir ihr weiterhelfen kann. Konnte. Aber es gibt zum Beispiel den anderen Fall, auch ein Lehrer, der zu mir gekommen ist, der hat einen Sturz und der hat ein Sturzschleudertrauma der Wirbelsäule vom Baum gefallen und er hat sich danach also nur ganz mühsam erholt. Die Werte sind oben geblieben, sie haben sich reduziert. Was er wieder machen kann, er kann wieder sich selbst für sich sorgen, er kann wieder einkaufen. Er konnte, war eine Zeit lang darauf angewiesen, dass seine Ehefrau und Dritte alles für ihn getan haben. Also nicht zu unterschätzen, ich nannte gerade eben den Sturz, das Schleudertrauma, das wir ja auch vom Autofahren oder von Unfällen her kennen, eine nicht zu verachtende Ursache oder Mitursache bei dem Krankheitsgeschehen. Also da muss man sehr dran denken und auch immer erfassen, war da ein Schleudertrauma, denn das führt also zu deutlich erhöhten Entzündungswerten und auf die erhöhten Entzündungswerte pfropft sich dann sehr gern auch noch eine virale Belastung drauf. Schleudertrauma überhaupt nicht zu unterschätzen, die Menschen erholen sich dann sehr viel langsamer. Und es gibt also auch andere Patienten, die sind voll in der Lage, ihren Beruf wieder auszuüben. Ich sage nur, bleiben Sie auf etwa 80% von dem, was Sie glauben, leisten zu können und reizen Sie nicht mehr voll aus. Das ist so mein Anliegen, das ich in diesem Zusammenhang habe. Also lassen Sie sich auch ein paar Ruhephasen. Ja.
Also wir sehen, es ist ein sehr vielschichtiges Thema. Die Ursachen können sehr vielschichtig sein, dementsprechend auch die therapeutischen Möglichkeiten, wie man dann darauf reagiert. Das ist also ein sehr vielschichtiges Thema. Dann bei der Regeneration kann einem auch helfen, dass man dann auch wirklich versucht, auch genug Schlaf zu finden, sich nicht überlastet, langsame Schritte macht, sich wieder ins Leben findet. Das wäre ja auch ein Thema für die Vorbeugung, wobei, wenn ich Sie richtig verstanden habe, Herr Professor Huber, gegen eine chronische Erschöpfung, die viral ausgelöst ist, da kann ich ja jetzt mich nicht so sehr vorbeugen. Ich kann zwar mein Immunsystem stärken, das
Nein, also
schon.
ich kann mich gar, ich kann beispielsweise, ich kann sehr wohl vorbeugen, wenn ich weiß, aha, jetzt soll ich geimpft werden, ich habe gerade einen Virusinfekt, jetzt mache ich es nicht. Das ist ja eine sehr plausible Geschichte, aber gegen einen Virusinfekt, den ich nicht vor allen Dingen gegen eine Virusepidemie kann ich mich ja nicht schützen. Und also ich will Ihnen jetzt nur, es gibt wirklich eine ganze Menge wir haben an Therapiemöglichkeiten. Es ist nur nicht so einfach, wie sich das zunächst anhört. Habe ich einen Diabetiker, beispielsweise einen Patienten, der Diabetiker ist, dann sage ich ihm, nehmen Sie eine Tablette Metformin zu sich, nehmen Sie Amaryl und spritzen Sie 3 mal 8 Einheiten Insulin, der Blutzucker geht runter. Oder dem Hochdruckpatienten nehmen Sie ein Hochdruckmedikament und der Blutzucker senkt sich. Diese Gesetzmäßigkeiten, die wir gerne hätten, haben wir bei der Therapie des chronischen Erschöpfungssyndroms nicht. Noch nicht. Also wir versuchen das. Ich will das nur mal die Palette nennen, die man nur nicht, damit man sich gleich merkt, sondern einfach, ich versuche eine Therapie mit Acetylcystein, mit Lipronsäure, mit Vitamin D3, mit Vitamin B1, B6 und B12, mit Q10. Ja, und in der Regel eines dieser Produkte spricht dann auch irgendwo an. Also es ist nicht so, dass wir da hilflos wären, aber der gesicherte Erfolg tritt eben nicht immer gleich ein.
Es ist manchmal so, die Therapie wie dann das Werfen des Steinchens über die Mauer, irgendwann trifft es dann.
Ja, und es ist auch zugegebenermaßen ein gewisser Pragmatismus, der also praktisches Handeln, wo man sagen, wir versuchen es mit mehreren, vielleicht, ja, Sie haben es richtig, und vielleicht trifft das eine oder andere, vielleicht treffen auch alle. Also was wir nachweisen können, ist ganz eindeutig ein Absinken der Entzündungswerte. Nicht eine völlige Normalisierung, ein Absinken der Entzündungswerte. Ich nenne gerade den Wert, mit dem ich sehr gerne arbeite, das sogenannte TNF-Alpha, das ist ein Zytokin. Und ein Absinken auch der Hirnschrankenproteine, die reduzieren sich und damit ist auch ein gewisser Erfolg gesichert. Und ich sehe auch, dass die Batteriezelle, das sogenannte Adenosintriphosphat, wieder ansteigt. Also diese Parameter sind durchaus naturwissenschaftlich auch gesichert.
Ist die Lebenshilfe bei Radio Horeb, heute mit dem Thema das chronische Erschöpfungssyndrom. Mein Name ist Bodo Klose und ich bin im Gespräch mit Professor Dr. Wolfgang Huber. Und jetzt haben wir die Zeit, wo Sie auch Ihre Erfahrungen und Fragen mit einbringen können. Die erste Hörerin ruft uns aus der Südpfalz an. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ich bin betroffen gewesen vor etwa 20 Jahren mit Erschöpfungssyndrom. Man hat das auch nicht herausbekommen, organisch, was es wohl sei. Dann hat es der Neurologe festgestellt. Er fand auch nichts und sagte mir jetzt am Schluss, dann sind Sie mit Schwermetallen zusammengekommen, oder also mit Stoffen. Dann bin ich nach Hause gegangen und habe das überlegt und bin zum Zahnarzt gegangen. Und dann ist das saniert worden und ist mit Dimaval behandelt worden. Und das hat mir eigentlich geholfen. Ich bin auch berufsunfähig geworden. Und heute ist das lange her. Aber ich habe große Empfindlichkeit gegenüber chemischen Dingen, Ausdünstungen. Und zwar jetzt bin ich beim ganzheitlichen Zahnmediziner und habe eine Zahnreinigung bekommen, nicht ahnend, mit aromatisierten Sachen. Ich habe dann gesagt, bitte hören Sie auf, ich kann das nicht riechen und mir wird übel. Und dann hat sie aufgehört und ich habe also mit dem Magen-Darm, ich bin ziemlich durcheinander gekommen. Ich habe mich dann das dem Arzt gesagt, der mich damals behandelt hat, und er sagte, ja, Sie sind allergisch gegen chemische Produkte oder auch schon Ausdünstungen. Und das ist jetzt ganz stark geworden, dieses nicht mehr riechen können. So schnell Parfüm oder sowas alles. Das hat mich jetzt also sehr durcheinander und in Unordnung gebracht. Und ich kann das jetzt nicht ganz verstehen. Ich gehe zu einem ganzheitlichen Zahnmediziner, er weiß von meiner Vergangenheit und man behandelt mich mit solchen aromatisierten Salzen. Und ich hätte gerne Herrn Doktor mal gehört, wie er das sieht und ja.
Also Sie sprechen ein ganz wichtiges Thema gerade eben an, denn ganz offensichtlich haben Sie auf Schwermetalle Sie haben ja gut angesprochen, auf Dimaval, das heißt, wahrscheinlich ist das Quecksilber auch aus dem Körper rausgegangen, hat sich vermindert. Das ist eines der Mittel, mit dem man Chelatbinder, mit dem man die man geben kann. Aber was Sie haben an Symptomen, ist ein ähnliches Syndrom und das mischt sich sehr häufig mit dem chronischen Erschöpfungssyndrom. Das klingt nach einem multiplen Chemikaliensyndrom. Und da sind alle Düfte, Benzine, da reagieren sie mit Schleimhautempfindlichkeit und da gibt es die Therapie ist eine ähnliche. Man muss also sehen, dass man, aber das Allerwichtigste heißt, raus aus jeder Belastung, Expositionsvermeidung, zurück ohne diese Belastung leben und versuchen natürlich auch beim Zahnarzt jede Form von chemischer Belastung, soweit es geht, aus dem Weg zu gehen. Ich sage gleichzeitig, also diese multiple Chemikalienempfindlichkeit hat eine Überschneidung mit den Symptomen des chronischen Erschöpfungssyndroms, etwa zu 50% der Symptome. Also das sind ganz ähnliche, die Krankheiten gehen ineinander über. Ob man in 30 Jahren noch die chronische Erschöpfung von der multiplen Chemikalienempfindlichkeit wirklich unterscheidet, das ist noch die Frage. Auf jeden Fall sind es artverwandte Erkrankungen und da gibt es nur eins. Wenn man eine zahnärztliche Behandlung hat, empfehle ich eben vorher, ich empfehle vor allen Dingen auch das Schmerzmittel auszutesten. Das kann man durch den sogenannten Lymphozytentransformationstest, da kann man sehr genau bestimmen, ob da eine Sensibilisierung ist. Und das Wichtigste ist die Expositionsvermeidung, raus aus der Belastung. Das ist das Allerwichtigste. Also ich meine, jeder Raum, der belastet ist mit irgendeiner Chemikalie, es gibt natürlich keinen neutralen Raum, aber man kann eins versuchen, soweit wie möglich die Belastung zu reduzieren.
Und das habe ich auch getan und das hat mir was gebracht. Der Arzt sagte damals, das war auch im Schwäbischen, ich sollte einfach mich aus dem Naturkostladen ernähren.
Ja, also pestizidarm, klar. Aber ganz wichtig ist also, sich auf ein Minimum von Schadstoffbelastungen, also Benzinen dämpfen, Zigarettenrauch, Farben, frischen Farben, lieber ein altes Auto, wo die Lacke schon ausgedämpft sind, vermeiden, auch manchmal von Menschen, die Parfüm mit sich tragen. Das sind alles die Dinge, die kann man tun und wo man sich dann auch wieder mit dem Leben zurechtfinden kann. Also das ist eine ganz wichtige Sache. Also nennt sich multiple Chemikalienempfindlichkeit und ist auch in der ist eine Erkrankung, die jetzt anerkannt ist, aber die beispielsweise in der Berentung noch immer sehr umstritten ist.
Ja, ich bin ja deshalb berentet worden, ne? Ja. So schnell geht
das. Also dann ist gut, dass Sie berentet worden sind, denn das ist oft ein zäher Kampf.
Ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf. Ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf und alles Gute für Sie. Also
und die haben gesagt, nein, ich habe gar nichts. Man hat mir Psychopharmaka gegeben, dann habe ich noch nicht mal schlafen können.
Ja, glaube ich.
Also ich habe diesen Weg gemacht und deshalb war mir es wichtig, Herr Doktor, das einfach mal auch öffentlich zu machen, weil viele Menschen auch gar nicht daran glauben und dass das so ist. Und ich kann Ihnen nur bestätigen, es ist so. Und ich gehe zu diesem Zahnarzt, vertraue ihm und bekomme diese künstlichen Aromen, die ich ja aus dem Naturgasladen zu entgehen versuche. Und ich kann nicht mal diese künstlichen Tees riechen, wenn ich ans Geschäft vorbeigehe. Aber das hat mich jetzt, und das betrifft mich eigentlich, und das macht mich traurig, weil ich das so viele neu geweckt wurde bei mir durch diese Zahnbehandlung, durch diese Zahnreinigung. Und die sagen mir, ja, sowas haben wir noch nicht gehabt. Aber ich sage mir, ich bin so empfindlich. Ich reagiere sofort. Das ist mir eine Hilfe, aber auch eine Belastung. Nur, wie viele Menschen leiden unter Allergien und das kommt später und die wissen gar nicht, wo das herkommt und lassen sich mit allen möglichen Sachen behandeln. Und das ist mein Schwerpunkt. Ich habe es auch Ökotest jetzt mitgeteilt. Die werden es wahrscheinlich mal testen und auch mal veröffentlichen.
Also eine kleine Korrektur erlaube ich mir. Es ist keine Allergie, sondern es ist eine Sensibilisierung der Schleimhaut. Das geht zwar in denselben Formenkreis, aber ist klinisch oder medizinisch nicht identisch. Ja? Also die multiple Chemikalienempfindlichkeit ist oft mit Allergien verbunden, aber es ist insbesondere eine Schleimhautreizung.
Mhm. Naja, gut. Ganz herzlichen Dank für den Anruf. Wir haben das, denke ich, jetzt verstanden, auch die Ähnlichkeiten dieser Bereiche und dass es eben auch gar nicht leicht ist. Der Weg geht ja weiter, dann auch durch die verschiedenen Instanzen. Auch das ist natürlich ein Thema, um das es da geht. Unsere nächste Hörerin zum Thema chronisches Erschöpfungssyndrom ist eine Hörerin aus Oberbayern. Grüß Gott.
Ja, guten Morgen. Also erstmal finde ich das schön, dass Sie da sind. Das ist sehr interessant. Ich fühle mich erkannt und alles, was Sie aufgezählt haben, habe ich. Und ja, bis auf meine Frage an Sie, diese hohen Entzündungswerte. Also ich war viele Jahre Morbus Reiter-Patient, wo es ja geheißen hat, das schleicht sich aus. Ich bin jetzt noch nicht so ganz der Meinung. Und selbst da, wenn ich einen Schub hatte, einen schweren Irritis-Schub, waren meine Entzündungswerte irgendwie nie vorhanden. Ja, das ist jetzt mal das Erste. Und dann die Fibromyalgie und die Hörerin vorher, das fand ich jetzt schön, dass sie angerufen hat, weil kann ich noch eine Frage dranhängen. Ich habe auch Schwierigkeiten mit meinen Zähnen und habe mir jetzt gerade Implantate setzen lassen, weil ich seit 17 Jahren so eine Zahnspange trage und da ist ja auch Metall dran. Jetzt fiel mir gerade siebenteils ein, vielleicht bin ich ja auch auf diese Metallspange auch allergisch. Und dann hätte ich noch bitte eine Frage. Kann ich mir das leisten, zu Ihnen zu kommen?
Ja, ich habe eine Privatpraxis. Ich versuche zwar jeden Patienten zu behandeln, aber ich habe keine Kassenzulassung. Ich habe nur eine Privatpatienten. Aber da müssten wir uns getrennt unterhalten.
Okay.
Ich komme den Patienten, wenn es geht, entgegen.
Okay, das ist schön. Und wie ist das denn, wenn man gar keine Entzündungswerte hat, auch wenn man jetzt einen rheumatischen Schub hat? Also mein Blut ist immer irgendwie in Ordnung. Ich war auch schon Krebspatient und ich habe auch jetzt eine Herzkatheteruntersuchung bekommen, weil ich so Herzstolpern hatte und mein Darm, also bei mir so ziemlich viel im Argen.
Also wissen Sie, in der Regel findet man Entzündungsparameter, Entzündungswerte schon. Ja. Es sind nur spezifische Entzündungsparameter, die nicht routinemäßig gemacht werden. Also man findet, in der Regel findet man erhöhte Entzündungswerte. Okay. Das sind aber, das geht mehr in die Zytokinuntersuchungen und die sind nicht Routine.
Aha. Das machen halt dann auch keine Hausärzte, oder?
Ja, das können die auch machen, aber in der Regel machen sie. Ja, die Krankheit ist nicht so bekannt, dass sich irgendjemand da einen Vorwurf machen möchte, dass das nicht macht, sondern dafür reden wir ja über solche Dinge wie heute.
Das ist richtig. Da bin ich ja froh, dass Sie das tun. Dann bedanke ich mich und wünsche Ihnen Gottes Segen. Und ich werde nachher erfragen, wo Sie sind. Und dann hoffe ich.
Also nur vielleicht noch was zu den Metallbelastungen. Es gibt Nanopartikel, das wissen wir auch. Zum Beispiel auch bei den Tonern. Da gibt es ja auch Schwermetalle drin. Und die können auch zu Entzündungsreizungen der Schleimhäute führen. Und auch die können eben, aber die führen nicht zum chronischen Erschöpfungssyndrom, sondern die führen mehr zu dem multiplen Chemikalien-Syndrom. Darf man nicht unterschätzen. Also die Tonerbelastung ist ein neues, großes Thema, mit dem wir zu tun haben, ebenfalls als Folge von Schadstoffbelastung. Bitte sehr, sehr ernst nehmen. Das Thema kommt noch.
Vielen Dank für den Anruf. Und zur nächsten Hörerin, Frau Zimmer aus dem Saarland. Grüß Gott.
Grüß Gott, die beiden Herren. Also Herr Doktor, ich bin 72 Jahre, bin Diabetiker und habe seit letztes Jahr Mai ein offenes Bein und bin auch immer müde. Also ich gucke immer traurig drin, ich war immer ein fröhlicher Mensch, aber jetzt gucke ich traurig bin und bin immer müde. Kann schlafen, wenn mittags, ich bin noch nicht fertig mit dem Essen, da falle ich um und da könnte ich 3 Stunden liegen oder so. Das ist nicht in Ordnung von mir.
Also da möchte ich Folgendes beantworten. Ein offenes Bein macht eine Entzündung. Und mit der Entzündung sind Sie müde. Also alle chronischen Entzündungen führen zu einem der Hauptsymptome ist Erschöpfung und Müdsein.
Ja.
Also wenn ich denke, wenn Ihr offenes Bein gut behandelt ist und die Entzündung weggeht, dann wird es Ihnen auch wieder besser gehen. Also Diabetes kann man ja einstellen. Aber das ist nicht mein Thema heute. Nicht? Also ich sage nur, jede chronische Entzündung führt zu einer vergrößerten, das wissen Sie ja alle von der Grippe her. Ja. Wer eine Grippe hat, der ist müde.
Ja.
Und hat auch Gelenkbeschwerden. Und das müssen Sie einfach bedenken.
Gicht und so ist
bitte?
Gicht oder Finger dick und
ja, das ist wieder eine Stoffwechselerkrankung. Die hat damit eigentlich nichts zu tun.
Hat da nichts damit zu tun?
Nein, die hat nichts zu tun. Und Diabetes hat eigentlich mit der Krankheit. Es gibt natürlich, kann man als Diabetiker auch ein chronisches Erschöpfungssyndrom haben.
Ja, ja.
Das sind zwei, aber es sind zweierlei Schuhe. Gell? Da muss man trennen. Das eine ist die eine und das andere ist die andere Diagnose. Nur wenn man Diabetiker hat und eben noch ein chronisches Erschöpfungssyndrom, was man wirklich machen muss, jede Quelle einer Infektion oder eines Herdes behandeln.
Ganz herzlichen Dank für den Anruf. Also man muss immer noch unterscheiden, gerade wenn jemand auf vielen Arten Leiden hat, dann hängen die Dinge auch miteinander zusammen, aber sind oft auch verschieden behandelbar oder diagnostizierbar. Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb, heute das Thema des chronischen Erschöpfungssyndroms. Unsere nächste Hörerin ist aus Dachau. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, Herr Professor. Ich weiß nicht, ob ich anfangen kann. Es ist eine endlose Geschichte. Ich bin schon älter, ich bin 77. Und seit ich denken kann, kann ich sehr schlecht schlafen. Ich hatte als Kind häufig Mandelentzündungen. Ich bin aber nicht in dem Fall. Ich war nie müde, nur immer aktiv. Und ich hatte auch schon einen Brustkrebs, der ist seit 10 Jahren besiegt. Ich habe allerdings jetzt häufig Darmprobleme, Herzrhythmusstörungen und könnte mir das Leben sozusagen schön machen. Aber ich leide an einer Wachheit und gleichzeitig an einer Schlaflosigkeit. Ich war schon beim Nervenarzt, der hat gesagt, ich hätte eine Depression. Ich fühle mich aber nicht depressiv, hat mir irgendwas verschrieben. Mirtazapin, kann trotzdem nicht schlafen. Ich quäle mich praktisch so durchs Leben. Bin bei Tag aktiv, in der Nacht auch. Hab natürlich auch Zahnspangen und weiß Gott. Aber ich möchte noch hinzufügen, ich war mal in Island im Urlaub, im Zelt. Und in dieser Gegend habe ich schlafen können wie ein Murmeltier. Und hier in unserer Zivilisation, ich tue mich mit dem Schlafen furchtbar schwer. Herr Professor, ich wollte fragen, zu welchem Arzt kann ich gehen, der mir helfen kann?
Also das ist natürlich, die Schlaflosigkeit ist ein generelles Symptom, das ist nicht spezifisch für die chronische Erschöpfung. Ich würde Ihnen raten, dass Sie in ein Schlaflabor mal gehen. Und dass Sie da sich eventuell mal testen lassen. Ein Schlaflabor, das ist sinnvoll. Das hat aber mit dem chronischen Erschöpfungssyndrom nur sekundär was zu tun. So wie es bei Ihnen rausklingt, dass Sie sehr aktiv waren, ja, das würde ich, da würde ich zu einem entsprechenden Neurologen mit Schlaflabor oder sich weiterleiten lassen, an eine Klinik mit Schlaflabor. Gut. Das kann man gut abklären.
Gut, ich bedanke mich.
Bitte.
Vielen Dank für den Anruf. Hier ist die Lebenshilfe bei Radio Horeb, ein Herr aus Oberbayern. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Das ist nett, dass ich hier in dieser lebhaften Diskussion teilnehmen kann. Ich habe dieses Syndrom seit fast 8 Jahren. Das heißt, die ersten Tage erschienen, dieses Krankheit erschien bei mir als normale Influenza, dass sie schnell abgeklingt war. Und dann mit der Jahre hat es sich immer verschlimmert. Und jetzt bin ich seit zwei bis drei Jahren berufsunfähig. Und wie gesagt, Jahr zu Jahr wird es schlimmer. Und ich schätze, dass im nächsten Jahr oder in 2 Jahren müsste ich im Rollstuhl sitzen. Also das ist hoffentlich nicht, aber das ist so, wenn es so weitergeht, dann kommt zu dieser Situation. Meine Frage an Herrn Professor, also könnten Sie nicht vorstellen, dass dieses Erschöpfungssyndrom auch für einen kontaminierten Impfstoff wie Influenza-Impfstoff verursacht werden könnte?
Also, ich habe ja vorhin gesagt, dass es in einigen Fällen das beschrieben ist. Systematische Untersuchungen dazu gibt es nicht. Aber wir erkennen das als eine Impfreaktion und Verunreinigung, da müssten wir wissen, aus welchem Jahr, ob da welche Impfstoffzusatz es war, ob da beispielsweise Quecksilber, Thiomersal mit dabei war, das weiß ich natürlich nicht. Es ist schwierig, also der Sache, dass es gibt ja ein Impfgesetz, das heißt, der Staat übernimmt dann ein Stück Verantwortung, aber die Fälle müssen alle erstritten werden. Ich kann mir es vorstellen, müsste aber dazu mehr Informationen haben.
Der Herr Professor hat richtigerweise daran hingewiesen, dass diese Serie von Influenza-Schutzimpfung war von der Firma Kairong und das Produkt nennt sich Bekrivac.
Ah ja.
Und von diesem Jahr 2003 ist nachweislich, diese Serie war kontaminiert und sogar die amerikanische Behörde haben das Import das vor 6 Monaten ausgesetzt. Mhm. Ja, und die Firma konnte pleite gehen.
Also Sie müssen, wenn Sie das aufrollen wollen, da gibt es die das ist ein sehr mühsamer Prozess. Also die Impfgutachten sind mühsam und sind sehr kontrovers. Weil man sagt, das eine ist schicksalhaft, da kann niemand was dafür, sagen die einen. Und die anderen sagen, es hängt also auch von den Lösungsmitteln, die dazugegeben werden. Wenn Sie da tatsächlich einen Prozess führen wollen, dann müssten Sie eben auch die erforderlichen Begründungen mit nachliefern. Und das müsste das am besten auch durch einen erfahrenen Juristen begleitet werden und durch einen erfahrenen Facharzt.
Ja, Frage, könnten Sie mir, Herr Professor, mir behilflich sein, kann ich Ihre Praxistelefonnummer?
Sie können meine Praxisnummer, aber wir werben hier nicht. Sie können sie nachher beim Radio erfragen.
Genau, wir geben am Ende der Sendung die Nummer des Hörerservices durch. Da sind diese Daten hinterlegt.
Ja, danke schön.
Danke auch für Ihren Anruf.
Danke, tschüss.
Wir haben noch eine weitere Hörerin aus Heidelberg. Grüß Gott.
Grüß Gott. Herr Professor Huber, ich habe an Sie eine Frage. Seit 2008 wurde bei mir Hashimoto diagnostiziert. Seitdem kann ich aber irgendwie nicht von diesen allen ganzen Entzündungen und so geschwollene Lymphknoten. Einmal habe ich Augen entzündet, einmal Nase, einmal Ohr, dann Hals. Also es dreht sich immer rum. Ich kriege dann immer irgendwelche Nasentropfen, Antibiotikum, Kortikoiden oder also so immer lokale Behandlung. Und das geht dann immer weiter. Und ich möchte gerne von Ihnen, an wen soll ich mich wenden? Wie soll ich diesen Problem irgendwie hinkriegen?
Naja, gut, Hashimoto ist eine Erkrankung, die ist sehr häufig. Begleitende Schilddrüsenentzündung, die wechselt. Das ist eine Krankheit, die Entzündung der Schilddrüse, die Aktivität wechselt kolossal. Und das sehen wir also nicht selten auch zusätzlich beim chronischen Erschöpfungssyndrom. Da müssen Sie eben zu einem Schilddrüsenspezialist, es gibt solche, aber ich darf ja keine Empfehlung machen, das geht gegen das Arztrecht. Also Sie sollten da zu einem Endokrinologen gehen, der sich in diesen Fragen auskennt.
Ja, da bin ich bei einem, bin ich ziemlich zufrieden. Der meint, dass die Schilddrüse ist jetzt sehr gut eingestellt, aber trotzdem habe ich immer diese Infekte und das belastet mich sehr.
Das glaube ich Ihnen. Ich habe ja versucht, aber das kann man natürlich nicht in einer Sendung machen, ich habe ja versucht, so ein paar Prinzipien der Therapie aufzuzeigen. Also es ist schon wichtig. Da ist mir nochmal sehr, sehr wichtig, dass das nochmal gesagt wird. Die Vitamin B-Reihe ist außerordentlich effektiv bei der Behandlung chronischen Entzündungen und auch nicht allzu teuer. Auch selbst, dass die Kassen selten übernehmen. Vitamin B1, B6 und B12 in hohen Dosen, das ist etwas, was ich nicht vergessen haben wollte bei der heutigen Möglichkeit, das zu veröffentlichen, zu mehreren Leuten zu sagen, das ist mir außerordentlich wichtig. Und das müssen Sie mit Ihrem Hausarzt oder mit Ihrem...
Diese Medivitin-Kur habe ich schon mehrmals wiederholt.
Ja. Nicht Kur, sondern Dauerbehandlung. Mir ist es ein Anliegen, es ist Dauerbehandlung, nicht eine Kur. Die ganze Behandlung des chronischen Erschöpfungssyndroms geht über Jahre. Nicht nach 6 Wochen absetzen. Der Effekt tritt der Grad eben ein. Also Dauerbehandlung. Ich habe Erfolge mit der antioxidativen Behandlung meiner Patienten zum Teil nach 2 Jahren erst. Also da darf man nicht aufgeben.
Aha, und welche Mittel und welche...
Ja, ich meine, ich habe es vorhin, das ist nicht ganz leicht. Der eine spricht drauf an, ich habe es vorhin die ganzen Medikamente aufgezählt und ich habe gerade eben nochmal genannt, was besonders wichtig ist. Die Vitamin B1, B6, B12 und jeweils in einer höheren Dosis, aber das muss der Arzt machen, das muss in die fachliche Hände und nicht irgendwo so nebenbei sich hinein einfügen. Ja,
das ist
ganz wichtig.
Ich hoffe, dass diese Information Ihnen weiterhilft. Vielen Dank für Ihren Anruf. Alles Gute für Sie.
Dank.
So, und wir haben noch die Frau Seisenberger aus Bayern. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich möchte erst sagen, ich habe seit 1994 das CFS, Chronik-Fatigue-Syndrom, Chronik-Schöpfungssyndrom, so muss ich sagen. Ich werde gut behandelt von meinem Hausarzt, eben schon mit Infusionen wöchentlich. Ich habe aber furchtbare Probleme mit der Krankenkasse.
Das ist noch ganz wichtig. Da sind Sie nicht allein.
Ja. Wie kann ich das am besten machen, dass ich da keine... Ich habe bereits schon Rollstuhl, aber mit furchtbarem Kampf. Alles, was ich brauche, ist ein Kampf. Ich habe bereits Pflegestufe 1. Ja. Das ist alles ein Kampf.
Also die ganzen Antioxidantien werden nur mühsam verordnet. Mhm. Es gibt einige Krankenkassen, die machen es, andere machen es nicht. Es ist zum Teil sehr restriktiv geworden, sehr eng. Ich halte das... Ich habe schon Eingaben gemacht... und hoffe, dass, aber ob das nützt, und ich habe schon zahlreiche Begründungen geschrieben, die werden meistens auch freundlich abgelehnt. Das machen Sie, sprechen Sie mit Ihrem Patientenvertreter, nehmen Sie die Beauftragten der Bundesregierung, machen Sie auf das Problem aufmerksam. Wir Ärzte, die das uns darum kümmern, wir verzehren uns zum Teil in dieser Frage, weil das ausgesprochen mühsam ist. Was habe ich an Begründungen geschrieben? Mhm. Aber ich habe auch an einem Buch mitgewirkt, wo das im Detail beschrieben ist, aber ja, was nützt's? Mhm. Also das ist eine Frage der Konsensfindung in den Krankenkassen, und da muss man vielleicht auch ein bisschen offensiver auftreten.
Ja, siehst du, ich werde immer als psychisch eingestuft, aber es ist ja nichts mit psychisch, haben das ja schon gesagt.
Das habe ich ja versucht, ich habe eine sehr klare Position dazu. Ich sage, die Psyche folgt der chronischen Erkrankung nicht, sie ist nicht die Ursache. Das ist meine Position, und damit bin ich auch nicht jedermanns Freund.
Herzlichen Dank für den Anruf und alles Gute für Sie. So, wir haben noch heute das Thema des chronischen Erschöpfungssyndroms, liebe Hörerinnen und Hörer. Jetzt ruft eine Hörerin aus Baden-Württemberg an.
Gott allerseits, ich rufe aus Ulm an. Ich bin seit 20 Jahren an CFS erkrankt. Man hat eine Ausschlussdiagnostik gemacht. Die Symptome waren ständige Infekte und mindestens etwa 2 Jahre und sporadisch auch länger erhöhte Temperatur.
Ja.
Ich bin dann berufsunfähig geworden und habe etwa erst nach 5 Jahren eine Diagnose bekommen, als ich den Verein Fatigatio in Berlin kennenlernte. Ich bin jetzt nicht mehr Mitglied dort, aber ich weiß, Herr Dr. Huber, dass Sie mit dem Verein Kontakt haben.
Ja, ist richtig.
Und das hat mir sehr viel geholfen. Der Arzt hat vorher, konnte ja auch nicht anders wissen, versucht, mit Eigenblut und mit Sauda das Immunsystem zu pushen. Und danach ist es mir derart schlecht gegangen. Und erst als ich dann den Fatigatio kennenlernte, habe ich erfahren, dass das genau kontraindiziert ist. Weil das ja eine Immundysfunktion ist und man nicht nochmal das Immunsystem versuchen darf zu stärken. Ich versuche jetzt eben Vermeidung von Schädigendem im weitesten Sinne, dann über die Ernährung und auch über Nahrungsergänzungsmittel, was Sie auch vor allem genannt hatten, Antioxidantien, vor allem auch Q10, Vitamin
B12. Ja, es wirkt alles sehr sinnvoll, ja.
Und auch das, ja, ich bin dadurch auch sehr kundig geworden durch den Verein.
Ja.
Und vor allem auch durch das NADH, was das Adenosin-Triphosphat ja verstärkt. Und trotzdem habe ich immer wieder Rückfälle, auch durch Operationen. Also ich bin seit 5 Jahren auch Krebspatientin, und das habe ich also ganz deutlich gemerkt, dass die Operationen das verschlechtert haben. Und ich habe, bei mir ist vor allem die neurologische Problematik im Vordergrund, weniger die muskuläre, das war zu Anfang geringfügig, und dass ich mich nicht konzentrieren kann und auch meine eigenen Bürosachen, die ich zu tun habe, ganz schlecht erledigen kann, und auch Sehprobleme und Wetterfühligkeit, da trotz meiner guten Nahrungsergänzungsmittel komme ich da nicht weiter.
Ja, gut, also im Grund haben Sie ja beschrieben, dass Sie auch zum Teil Erfolge haben bei Nahrungsergänzungsmitteln. Das muss natürlich, es gibt zahlreiche Nahrungsergänzungsmittel, und auf was man anspricht, kann ich Ihnen das muss man sehr, sehr differenziert sehen. Also ich verspreche, ich habe das vorhin genannt, ich verspreche mir sehr viel, nicht nur vom Acetyl, vom Glutathion, das im Acetylcystein, dem Hustenmittel drin ist. Ich mache keine Werbung für irgendeine Firma, sondern sage einfach, das ist ein gutes Mittel und auch wirtschaftlich erschwingbar. Und ich habe sehr gute Erfahrungen eben mit der B-Reihe, B1, B6, B12.
Ja.
Aber dass der Zustand wechselt, ist mir wohl bekannt. Und es hängt auch von der genetischen Disposition ab, die ja oft, weil sie einfach auch teuer nachzuweisen ist, nicht gleich bekannt ist. Also es gibt einige genetische Veränderungen, wo man weiß, aha, da wirken die Mittel, die man gibt, weniger. Das kann man abklären.
Ach so, das habe ich schon mal bei Vitamin B12 gelesen.
Ja, und bei B12 wird also von einigen Autoren in recht hohen Dosen gegeben.
Also ich habe schon selber, aber das hat eine Zeit lang mal geholfen, Vitamin B12 auch selbst gespritzt. Die Ärztin hat es, ich habe eine Hausärztin, die sehr aufgeschlossen ist und wenigstens halt sehr fest anerkennt, aber auch schon seit 15 Jahren. Die hat das auch unterstützt, aber es spricht jetzt nicht mehr so an.
Ja, da muss man eventuell auch, und das wollte ich eben damit auch ausdrücken, man muss zum Teil auch die Antioxidantien wechseln. Das muss man sehr genau dann sehen, wann ist der, wo ist ein Wirkungsnachlass, wo was wirkt gut und muss man eventuell umstellen. Es gibt nicht ein einziges Antioxidant, und das möchte ich betonen, das nicht auch eine Nebenwirkung hat und das man eventuell nicht auch wechseln muss. Das ist Filigranarbeit und das gehört in die Hände, ich sagte, in die Hände von Erfahrenen.
Vielen Dank für den Anruf. Ich muss leider ein bisschen unterbrechen, weil wir zum Ende unserer Sendezeit kommen. Ich bitte Sie um Verständnis, liebe Hörerin. Also vielleicht noch eine Abschlussfrage, Herr Professor Huber. Also das, was Sie uns schildern, ist ja jetzt keine klassische Schulmedizin, sondern ist ja schon auch, hat neuen Charakter. Wie sehen Sie die Situation? Sind's im Verhältnis zu anderen Kollegen, wird es anerkannt, was Sie machen? Wie stehen die da dazu? Und auch vielleicht noch ein kurzer Ausblick, was ist Ihre Prognose, wie sich dieses Thema entwickeln wird?
Also mir ist ein großes Anliegen, ich versuche das auch in der heutigen Diskussion darzustellen, dass die diagnostische Objektivierung durchaus möglich ist, auch mit Labordiagnostik, die muss man nur anwenden. Es ist auch publiziert und es ist keine alternative Medizin, sondern die Medizin nennt sich orthomolekulare Behandlung, der Therapie, das heißt die Stützung von Produkten im eigenen Körper, die nicht in ausreichender Form produziert werden. Es ist eigentlich eine Ergänzung zur Schulmedizin. Lassen Sie es mal so stehen. Ich betrachte mich nicht als alternativen Mediziner. Und der Ausblick ist meiner Ansicht nach, dass alles getan werden muss, diese Krankheit, die ja sehr häufig, viel häufiger ist als bis zu 2,7% in Deutschland, die Schätzungen sind ja unterschiedlich, dass man die besser anerkennt und dass auch in der Rentenversicherung und in der Frage der Schwerbehindertenstatus, also die bisher recht harte Haltung von Versicherungen und von Behörden sich abschwächt und dass man da mehr Verständnis entgegenbringt. Meiner Ansicht nach ist die Krankheit einfach nicht genügend bekannt und wird oft auch ins Abseits gestellt und das ist nicht berechtigt.
Und dafür haben wir heute auch diese Sendung gemacht. Wir danken Ihnen ganz herzlich, Professor Dr. Wolfgang Huber. Alles Gute für Sie und vielen Dank, dass Sie uns für diese Sendung zur Verfügung gestanden sind.
Alles Gute Ihnen auch und Ihrer Arbeiten der Mühe, die dahinter steckt.
Dankeschön.
Alles Gute.
Liebe Hörer und Hörer, es wurde in der Sendung schon gefragt, wenn Sie mehr Informationen zu dieser Sendung haben möchten, auch die Adresse von Professor Dr. Wolfgang Huber, können Sie sich an unseren Hörerservice wenden. Der hat folgende Telefonnummer: 08323 9675 110. Außerhalb von Deutschland 0049 8323 9675 110. In dieser Sendung, denke ich, waren sehr viele hilfreiche Tipps, die aber auch recht schnell natürlich in der Kürze der Zeit genannt worden sind. Vielleicht wollen Sie die Sendung noch einmal nachhören oder auch an andere Leute weitergeben, die vielleicht auch betroffen sind. Dann können Sie sich gerne an den CD-Dienst wenden und ein CD bestellen unter folgender Telefonnummer: 08323 9675 120. Der CD-Dienst und der Hörerservice sind für Sie da Montag bis Freitag 9 bis 12 Uhr und Montag bis Donnerstag 13 bis 16 Uhr. Sie können diese Sendung auch gerne im Internet nochmal nachhören unter www.horeb.org. Dort unter Podcast, das ist die Lebenshilfesendung des heutigen Datums. Alles Serviceangebot von Radio Horeb für Sie. Wir sind ein spendenbasierter Sender. Wenn Sie uns da eine kleine Gegenleistung geben wollen, aus freiem Herzen, dann würde uns das natürlich freuen. Ich darf mich nun von Ihnen verabschieden. Ich wünsche Ihnen, falls Sie von dieser Krankheit, von dem chronischen Erschöpfungssyndrom betroffen sind, dass diese Sendung für Sie hilfreiche Aspekte vermittelt hat. Falls Sie noch nicht in dieser Situation sind oder vielleicht einfach erschöpft sind und trotzdem dieser Sendung zugehört haben, dass sie sich einfach gut erholen und auch angenehmen Schlaf finden, wieder mit neuer Lebensfreude an ihre Aufgaben können. Dies war die Lebenshilfe mit Bodo Klose.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Liga Bank Regensburg überweisen auf das Konto 76 15 515. Ich wiederhole 76 15 515. Bankleitzahl 750 903 00, 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 9675 110 erfragen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.